Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal dümmer, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die unseren Bundesjustizminister Marco Buschmann aus einem Interview zitierte, in Tagen, in denen Klimaaktivisten unsere Hauptstadt lahmlegen wollten. Vor 100 Jahren, in den 1920er und 30er Jahren, gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen. Soweit die historische Analogie eines promovierten Juristen, mit der er die Verhängung von Gefängnisstrafen wegen Aktionen der letzten Generation rechtfertigt, schrieb Patrick Barners und war mehr als empört. Die SA verachtete die Verfassung und wollte sie mit Gewalt abschaffen. Die letzte Generation will dem Grundgesetz, so wie sie es versteht, zur Geltung verhelfen. Zivilen Ungehorsam zu diesem Zweck kann man kritisieren, aber nicht mit dem dummen Spruch, Recht sei Recht und müsse durchgesetzt werden. Und wie sehr hält sich die Regierung von Marco Buschmann an Recht und Gesetz? Was die Klimaaktivisten tun, wenn sie sich in Berlin auf Straßen kleben, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Nötigung der Bundesregierung, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung. Das Ungewöhnliche daran ist, die Täter verlangen nichts, was die Regierung nicht ohnehin längst zu tun verpflichtet wäre, erklärte uns Ronen Steinke, für den die Bundesregierung schlicht Recht bricht. Das Klimaabkommen von Paris, wonach die Erderwärmung auf unter 2 und möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, ist nach seiner Ratifizierung durch den Bundestag gemäß Artikel 59 des Grundgesetzes unmittelbar geltendes Bundesrecht. Und die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts haben der Regierung, die dies nicht ganz ernst zu nehmen schien, in ihrem Klimabeschluss vom März 2021 die Lage noch einmal deutlich auseinandergesetzt. Verfassungsrecht für Dummies quasi. Das Abkommen ist verbindlich, dagegen zu verstoßen ist verboten. Wir warten auf das nächste Interview unseres Bundesjustizministers und zitieren noch einmal Patrick Barners. Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal dümmer. An welchen Sätzeschreiber, der die letzte Woche die Feuilletons auf Trab hielt, werden wir denn da erinnert? Matthias Döpfner wird gerade nach allen Seiten vermessen, hieß es im Berliner Tagesspiegel zum Vorstandsvorsitzenden des Hauses Springer, nachdem die Wochenzeitung Die Zeit darüber berichtet hatte, welche Kurznachrichten der an seine Untergebenen zu verschicken pflegte. Döpfner nennt intolerante Muslime Gesocks, begrüßt den Klimawandel und stellt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die er als eine Grippe verstanden wissen will, als 33 in ein Analogieverhältnis zur Machtergreifung Hitlers, fasst in der Frankfurter Allgemeinen Nils C. Kumka zusammen. Wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter, zitierte die Süddeutsche aus einer Entschuldigungserklärung des Springer-Chefs. Ich schicke dann manchmal Menschen, denen ich sehr vertraue, Worte, die ins Unreine gesagt oder getippt sind, weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist und weil ich mir nicht vorstellen kann oder will, dass jemand diese Worte an Dritte weitergibt. Ist das denn so außergewöhnlich in digitalen Zeiten? Besitzt das Privat so radikal Geäußerte ein größeres Gewicht als die öffentliche Äußerung? Fragte der Tagesspiegel da ganz grundsätzlich. Je mehr aus privaten SMS-, Chat- und Mail-Mitteilungen auch in anderen Fällen veröffentlicht wird, desto mehr wird sich der Glaubwürdigkeitsgraben verbreitern, meinte Joachim Huber. Als wahr und echt und authentisch kann nur noch gelten, wenn öffentliches und privates Denken, Schreiben und Handeln zur Deckung kommen. Auf jeden Fall werden wir alle jetzt hoffentlich mal mehr auf Grammatik und Rechtschreibung unserer Kurznachrichten achten. Wer weiß, wer die veröffentlicht. Die folgende Nachricht darf nur von all jenen Menschen gelesen werden, die nie etwas mitbekommen, stand in der Tageszeitung Taz. Benjamin von Stuckrad-Barre hat ein neues Buch geschrieben. Es handelt vom Springer Verlag, führte uns Steffen Grimberg zum zweiten Springer-Top-Feuilleton-Thema der Woche, dem Roman »Noch wach« eines Schriftstellers, der einst dem Hause Springer eng verbunden war und heute denkbar größte Distanz dazu hält. Vor allem geht es um Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffigkeit und Strukturen, die all das im größten Verlag Europas möglich gemacht haben sollen, fasste der Tagesspiegel die 379 Seiten zusammen. Es ist Stuckrad-Barres bestes Buch und das Beste, was man derzeit lesen kann, lobt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Als einen Roman, dessen besonderer Unterhaltungswert, und dieser ist wirklich enorm groß, sich aus der schillernden Nähe von Fiktion und Wirklichkeit speist, wie Julia Enke meint. Und da wollen wir abschließend doch aus einem Blatt des Hauses Springer zitieren, nämlich wie der Philosoph Franz Josef Wetz im Interview mit der Tageszeitung Die Welt das definierte, was der Verlag derzeit wirklich gebrauchen kann. Glück ist so etwas wie erfüllte Leichtigkeit ohne Langeweile. Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal klüger.